Hier hat Katz den kritischen Film-Podcast aus Cannes mit Joachim Kurz.
Hallo.
Und ich bin Christian Eichler. Hallo Joachim, du bist Gründer und Herausgeber von Kinozeit.
Genau.
Einer der wichtigsten deutschen Filme. Seit deinen, das wievielte Mal bist du jetzt hier in Cannes? Weißt du es? Hast du es im
Kopf
drin?
10. oder 11. Mal.
Ja.
Irgendwas, genau.
Und wie geht's dir? Wie ist so die Stimmung in diesem doch sehr anderen Jahr, das für mich das erste Jahr ist?
Ja, es ist komisch natürlich. Also es ist total schön, wieder hier zu sein. Es ist so ein bisschen wackelig, wenn man sich hier alles anguckt, wie es so ein bisschen läuft und gehandhabt wird.
Mhm.
Also wenn man irgendwie dann auch mal bei einer Kinovorstellung mal kurz nach links und rechts guckt und welche Leute dann die Maske unten haben und so, das ist nicht so nett. Ich bin froh, dass ich zumindest zweimal geimpft bin und...
Ja.
Ja, ansonsten ist es natürlich, das Ticketing-System ist neu und anders. Das kennen wir Journalisten bislang nicht so wirklich. Aber ich glaube eigentlich, es hat ja anfangs Schwierigkeiten gegeben. Aber jetzt funktioniert es ganz gut und insofern ist alles prima.
Aber es leert sich so ein bisschen, hat man das Gefühl. Also dieses 3 Tage in Cannes wurde verlängert.
Ja.
Ich war gerade im Ryosuke Hamaguchi-Film. Es war unglaublich leer in diesem Film drin, obwohl der ja eigentlich als so ein ganz... guter Film gehandelt wurde vorher. Der Filmmarkt ist sehr leer. Dann heute Abend hat, glaube ich, Macron eine Rede zur Lage der Nation, oder?
Genau.
Wo er nochmal was sagt.
Ja.
Es gibt, Frimaud hat gesagt, es gibt kein Cannes-Cluster. Also es geht so ein bisschen das Gerücht um, ob hier nicht doch ein Corona-Hotspot sich gerade entwickelt.
Genau.
Also so ein bisschen unsicher, ne? Man weiß nicht so genau.
Ja, genau. Und das macht natürlich schon ein komisches Gefühl. Ich meine, das macht auch ein komisches Gefühl. Ich war jetzt schon auf einem Filmfestival nach dem Ende des letzten Lockdown. Aber es fühlt sich immer noch komisch an. Ich meine, das ist jetzt 26 Monate, mehr als 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal in Cannes war.
Ja.
Ja, und es ist natürlich auch Juli und nicht Mai. Das heißt, es ist einfach noch ein bisschen wärmer. Es ist noch ungewohnt und ich glaube, also es ist noch kein neues Normal.
Nee.
Nee. Und ich gucke schon, also ich merke schon, wie ich auch gucke, wenn irgendwo Menschenansammlungen sind, dass ich irgendwie so mich ein bisschen fernhalte.
Ja, ich glaube, ich bin auch durch diesen doppelten Impfstatus so ein bisschen entspannter, als ich wahrscheinlich wäre. Aber klar, FFP2 auf jeden Fall die ganze Zeit im Kino aufhaben.
Genau.
Und wenn dann jemand irgendwie daneben an die nicht aufhat, ansprechen oder sich vielleicht nochmal wegsetzen oder sowas, würde ich auf jeden Fall hier empfehlen. Wie findest du es denn bisher so vom Wettbewerb? Also wenn sich das so aufgestaut hat jetzt, oder nicht vom Wettbewerb, vom Programm einfach so, sagen wir mal, ein Jahr gab es das Festival nicht, hast du das Gefühl, das ist jetzt der... Knallerjahrgang des Kinos ist wieder da?
Nein, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin so ein bisschen underwhelmed, aber ich weiß nicht, ob das woran das liegt. Liegt es an mir, liegt es an meinen Erwartungen? Ich meine, es staut sich auch einiges an Erwartungen an. Ich habe jetzt bislang wenig gesehen, was mich wirklich umgehauen hat. Ja. Also ich warte noch so ein bisschen auf den großen Wurf.
Ich habe auch das Gefühl, den ganz großen, also wenn ich jetzt überlegen würde, wer kriegt die Goldene Palme oder sowas, könnte ich es jetzt von denen noch nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, eventuell das Leos Carax, weil das so ein besonderer Film irgendwie war, dass man, dass er das vielleicht kriegt, aber so richtig, also vieles ist gut. Ich habe fast nichts gesehen, was ich wirklich furchtbar fand. Also
ja.
Das ist jetzt auch für mich nochmal so im Vergleich zur Berlinale oder sowas. Da hätte ich schon gedacht, okay, da sind oft dann schlechtere Sachen noch im Wettbewerb als Sachen, die ich jetzt hier so gesehen habe. Paar kommen wir vielleicht noch in der Folge jetzt,
genau.
Die ich nicht mochte.
Ja.
Aber so das richtige Mega-Highlight habe ich auch noch nicht erspäht. Aber auf jeden Fall gehe ich in jeden Tag rein und freue mich da eigentlich auf mehrere Sachen. Das ist auf jeden Fall schon so, ja.
Genau. Ja, ansonsten gab es für mich ein bisschen, natürlich gab es auch Enttäuschungen. Also Nanni Moretti fand ich schrecklich.
Erzähl doch mal, hast du gestern gesehen, ne?
Ja, ich habe den gestern gesehen. Das
Trebbiani
ist
heißt der?
Trebbiani, 3 Stockwerke. Es spielt in einem Mehrfamilienhaus. In Rom, vermutlich. Und es ist so eine Geschichte im Prinzip der Beziehung zwischen den Bewohnern dieses Hauses. Und da gibt es so ein paar Fallstricke, persönliche Verstrickungen. Es gibt einen Verdacht eines Missbrauchsfalles. Es gibt einen tatsächlichen, es gibt Verführung Minderjähriger. Und das geht aber alles mit so einer Harmlosigkeit und mit so einer Seichtigkeit, finde ich, über doch erhebliche Sachen weg. Gleichzeitig würde ich mir denken, das haben andere Leute schon gemacht, wenn man so einen Querschnitt durch die Gesellschaft hat, ist, dass es auch etwas über Gesellschaft erzählt. Das passiert genau an einer Stelle und da ist es entsetzlich peinlich, als diese Kleidersammelstelle irgendwie von Rechtsradikalen quasi angegriffen wird. Und für mich wirkte der Film so völlig aus der Zeit gefallen. Es erinnert mich an Arthouse Kino der 90er Jahre. Und das ist, ja, ich finde, dass Nanni Moretti so ein bisschen seinen Tritt und seinen Charme verloren hat.
Ja. Was sollte denn versucht werden mit dem Film? Hast du das?
Ja, das ist eben tatsächlich die große Frage. Ja. Ja, das ist die große Frage, was für eine größere Idee dahinter sich verbirgt. Wie gesagt, meine Vermutung oder mein Ansatz wäre gewesen zu sagen, ich will etwas über die italienische Gesellschaft erzählen, aber das passiert nicht. Es bleibt eigentlich alles auf so einer rührseligen Familienebene und die Sätze, die Dialoge sind ziemlich schlecht, da raschelt immer quasi das Drehbuch, man hört das Drehbuch immer noch rascheln, die Seiten des Drehbuchs und nee.
Das ist aber ein Gefühl, was ich öfter mal habe bei diesen Filmen, die so verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen sollen, die verschiedene Meinungen aus der Gesellschaft aufgreifen sollen und dann hast du mal einen Rechtsradikalen, dann einen Linken und weiß ich nicht, dann brüllen die sich so an, aber oft ist es dann, genau, wird es irgendwie im Privaten verhandelt, wenn wir uns vorstellen, wie Radu Judes Bad Luck Banging zu Ende gegangen ist, dann würde man sagen, okay, so kann man es auch machen. Und das fehlt mir dann manchmal, diese richtige Radikalität, dann sich doch auf eine Seite am Ende zu schlagen und das vielleicht auch mit Gewalt oder sowas. Und das ist manchmal in Festivalkino nicht so gegeben.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, es ist natürlich Nanni Moretti auch so ein älterer, arrivierter Filmemacher, der seine Meriten mit Sicherheit hat, aber wo ich auch so das Gefühl habe, der wird gesellschaftlich vielleicht ein bisschen müder einfach oder hat vielleicht, oder vielleicht ist er auch einfach jetzt eher auf Persönlichkeit gepolt.
Mhm. Sean Penn hat auch seinen neuen Film hier gezeigt, mit ihm in der Hauptrolle und auch seiner
Tochter. Na,
wobei eigentlich ist seine Tochter vielleicht sogar die Hauptrolle, er ist vielleicht die Nebenrolle, er spielt, also sie wird irgendwann Journalistin, es basiert tatsächlich auf auch einem Buch, das eine Journalistin geschrieben hat über ihren Weg dahin und er ist aber, ja, man würde vielleicht sagen so Con-Man oder so, wobei eigentlich ist er nur Conman in Richtung der Familie. Man weiß eigentlich gar nicht, was der wirklich den ganzen Tag macht. Er scheint überall Schulden zu haben und so weiter. Das Täuschen funktioniert eigentlich nur in Richtung der Kinder, die nicht richtig wissen, was der Vater macht.
Ja.
Und er ist immer sehr distanziert. Sie leben dann irgendwann bei ihrer Mutter, die aber auch dann mit einem Säufer verheiratet ist. Oder beziehungsweise gibt es dann eine versuchte Vergewaltigung. Dann haut die Tochter wieder ab und lebt dann halt mit Sean Penns Charakter dann zusammen. Mhm. Und ich habe das selten... Also sowas erlebt, so im Kino, denn ich habe gehört in der, also es ist ja, um das vielleicht nochmal zu erklären, oft gibt es für diese Filme, die abends laufen, zwei Vorführungen gleichzeitig. Die eine ist diese Black Tie,
die Gala-Vorführung,
wo auch Presse mit rein kann, wenn man sich vorher angemeldet hat.
Ja.
Und die daneben ist dann noch die Pressevorführung, wo es leichter ist, eigentlich dahin zu gehen, weil das kann man direkt buchen. Für das andere muss man sich mit meinem Akkreditierungsstatus erst bewerben. Deswegen war ich auch noch nicht bei diesem Black-Tie-Ding, weil es immer das andere eigentlich safe ist. Und da gab es irgendwie Standing Ovation, so 4 Minuten für Sean Penn. In unserer Vorstellung wiederum haben Leute wirklich den Film ausgelacht am Ende. Also das nicht mich mal geboot, sondern wirklich darüber gelacht. Und ich habe selten sowas... Also ich musste wirklich auch mitlachen mit diesem Film, weil es so, also du hast vorhin gesagt, man hört die Drehbuchseiten rascheln, so schlecht gespielt war und man sich da so reinsteigert und man so gefühlt hat, Sean Penn macht jetzt Method Acting und versucht seiner Tochter auch zu erklären, wie man Method Acting macht und dann brüllen die sich da an, er ist zum Beispiel im Gefängnis, sie sind da auf dieser beiden Seiten dieser Scheibe und man muss wirklich lachen. Dann kommt wieder irgendein Country-Song, der wirklich auch im Song textlich nochmal erklärt, was gerade im Film passiert. Also sie reist dann durch die Staaten und dann kommt ein Song, da gibt es irgendwie Traveling the States oder irgendwie sowas. Mhm. Also es hatte fast eine obskure, eigentlich sehenswürdige Qualität, fand ich, dieser Film, weil es so verirrt doch war. Ich weiß nicht, wie du den fandest.
Ja, ich empfand es genauso. Ja. Ja, Sean Penn ist natürlich ein guter Mann, auch ein guter Charakter, auch ein sehr engagierter Charakter, aber es war halt auch... Es war ein Film, der sehr versucht hat, eine gute Haltung, eine gute, die richtige Haltung zu haben und das geht eigentlich fast immer schief. Ja, so auch in diesem Fall.
Ja, was sollte, also irgendwie, also wir kennen so Filme wie The Wrestler oder sowas, ne? Diese Tochter-Vater-Geschichten, wo man sich immer versucht, seinem eigenen Vater abzuarbeiten, an dem man nie so richtig rankommt und dann vielleicht auch den für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung dann irgendwie doch brauchbar machen kann, vielleicht am Ende, aber das war hier so, also so seltsam Witz. Also die Leute mussten auch wirklich an den falschen Stellen lachen. Manchmal auch an den richtigen Stellen. Das dachte ich manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. In Teilen war der Film eigentlich ganz witzig, aber er hat sich so ernst genommen. Also ich dachte eigentlich, man hätte das eigentlich lustiger erzählen können und eigentlich aus dieser ironischen Ebene, die Tochter und Vater haben, hätte man eigentlich die Tragik rausziehen können. Man hätte den Film gar nicht so offensichtlich tragisch und schlimm eigentlich machen müssen oder anstreichen müssen vielleicht von außen, dann hätte das vielleicht besser funktioniert. Weil sie haben, glaube ich, ich meine, sie sind Vater und Tochter, schon eine Ebene gehabt, aber halt nicht diese dramatische.
Ja. Ja, was mich am Anfang wird mal so kurz angedeutet, dass er auch, also dass er die Schulden im Wesentlichen deswegen hat, weil er immer so hochfliegende Pläne hat. Mhm. Davon hätte ich gern mehr gewusst. Und so von dieser Hochstapelei, weil Hochstapler finde ich total großartig.
Und genau, aber das bleibt eigentlich im Verborgenen, ne?
Genau.
Das ist eigentlich etwas, was wir natürlich gerne sehen würden und wir auch, weiß ich nicht, aus Filmen wie Catch Me If You Can oder weiß ich nicht was kennen. Und das hatte ich dann auch so ein bisschen erwartet. Okay, was macht er dann? Aber eigentlich klaut er so ein paar Aktenkoffer und...
Man weiß es nicht genau.
Ja, man weiß es nicht so genau bei diesem Film, aber auf jeden Fall war das witzig, den zu sehen. Wie fandst du denn Bergman Island von Mia Hansen-Löwe, spricht man es, glaube ich, aus?
Ja, es war in Teilen für mich ein gelungener Film. Also würde man sagen, die erste Hälfte hat mich total gekriegt. Mhm. Dann muss ich sagen, habe ich so ein paar Aussetzer. Der Film war relativ spät und er hat auch gewisse Längen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wie mir manche Szenen einfach auch ein bisschen fehlen. Und dann wurde er ist irgendwie so ein bisschen zerfasert, fand ich. Und der hat am Anfang eine richtige Richtung gehabt und hat dann ein paar falsche Entscheidungen getroffen, ist falsch abgebogen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich fand den über weit, also vor allem dann, wie du das eigentlich beschreibst, ab der zweiten Hälfte ziemlich unerträglich. Es geht um ein Künstlerpaar, beide sind Filmemacherinnen, oder? Oder auf jeden Fall schreiben sie beide an Drehbüchern. Ja. Tim Roth ist so ein bisschen der Erfolgreichere, der Star, und Vicky Krieps ist so ein bisschen upcoming, aber hat auch schon ein paar Filme gemacht. Mhm. Und sie sind natürlich große Bergmann-Fans und gehen deswegen auf diese Farö, diese Insel, auf der ja Persona spielt zum Beispiel und so weiter. Und Bergmann halt gewohnt hat und ganz viele Sachen produziert hat und so weiter und so fort. Und das Witzige an dem Film schon, das muss ich ihr zugestehen, ist, diese Absurdität herauszustellen, wie es da jetzt eine Bergmann-Safari gibt oder ja, man dann jetzt den Lammburger essen kann und so weiter. Und ich mochte auch gerne, wie Vicky Krieps das eigentlich spielt. Also sie hat immer, also die haben ja auch irgendwie so sexuelle Probleme, beide so ein bisschen. Szenen einer Ehe wird ja auch so ein bisschen angedeutet und man merkt, aber sie macht sich darüber auch so ein bisschen lustig. Also es klappt nicht so richtig, aber es kommt nie so eigentlich der große Streit auf den Tisch. Und diese Sachen fand ich alle noch so ganz in Ordnung. Aber dann erzählt sie ihm von ihrer Drehbuchidee, die sie hat, und dann fängt ein Film im Film an
mit
Mia Wasikowska, die dann aber auch wieder nach Bergmann, das ist, glaube ich, der Punkt, ich weiß nicht, wenn man Märchen zum Einschlafen, höre ich manchmal Märchen, und Märchen sind ja immer so aufgebaut, dass immer alles dreimal passiert und deswegen kann man dazu sehr gut einschlafen, und hier ist es halt dann so, dass die dann auch wieder auf Bergman Island kommen und auch wieder dann dahin und auch dann wieder in den Häusern von Bergmann sind, und dieser Film im Film ist,
der hat nicht funktioniert,
so nichtssagend und egal, das soll ja, glaube ich, so ihre erste Jugendliebe sein oder so, was da aufgenommen wird, und irgendwann fragt sie ihn ja: Hörst du eigentlich noch zu oder langweile ich dich? Und dann habe ich mich angesprochen gefühlt und gesagt, also ich langweile mich, bitte hör auf, von deinem Drehbuch zu erzählen.
Ja, genau. Es interessiert mich nicht.
Das hatte ich dann, und deswegen fand ich das dann seltsam, und ich habe mich dann gefragt, wollte Hansen-Löwe, also wer ist sie eigentlich jetzt hier in diesem Film? Ist sie einfach auch großer Bergmann-Fan und wollte das dann mal so machen? Ist ja auch, glaube ich, vom schwedischen Tourismusbord auch so nochmal mit finanziert, der Film? Also, weißt du, persifliert er... Ist das fast alles ironisch und als Persiflage zu sehen, was wir da sehen, auch diese Film-Nerds, diese Bergmann-Nerds und so weiter, und auch vielleicht, wie sie dieses relativ stupide Drehbuch schreibt, oder ist da irgendwo dann doch der wahre emotionale Kern, weil da ist der Film am Ende so abgebogen, dann in ihr dann doch so die große Künstlerin, glaube ich, zu sehen, das, was ich irgendwie nicht so ganz
richtig
begriffen habe,
genau.
Ich weiß nicht,
wie es dir ging. Ja, das sehe ich genauso. Ja, und wie gesagt, also es war, hätte da mir eben mehr Ironie gewünscht und mehr auch so, weil wirklich dieses satirische Potenzial, zum Beispiel der Bergmann-Safari, ist einfach großartig. Mhm. Es gibt auch immer wieder schöne Szenen, wo die Einheimischen sozusagen, ah, Bergmann, das war so ein Idiot oder, ne? Oder
ich
kenne ihn gar nicht. Ja, das sind so Sachen, die großartig sind, davon hätte ich gern mehr gehabt.
Na, ich frage mich halt, wenn du sowas machst, wie referenzierst du ihn dann in diesem Film? Und bei mir ist es so, ich habe 3-4 Bergmann-Filme irgendwie gesehen. Das heißt, ich habe bestimmt viele Sachen nicht dann entdeckt, die da wahrscheinlich Referenzen waren. Aber gleichzeitig wird ja auch im Film so sehr oberflächlich über Bergmann geredet. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt tiefgründige Gespräche über sein Werk wirklich viel haben. Also der Film geht ja auch mit so einer Oberflächlichkeit ran und sagt ja auch, also am Anfang sagt Tim Roth dann zu Vicky Krieps Charakter, naja, es muss ja nicht gleich Persona werden, was du hier schreibst. Und das ist ja auch eine Aussage an uns, erwartet jetzt von mir nicht Persona, es ist nur ein Film über Bergmann, aber wenn du halt jemanden immer so referenzierst und dann werden mal Ausschnitte aus Filmen gezeigt und dann war da ein, ich weiß nicht, welcher Bergmann-Film da gezeigt wurde, aber wo sich zwei Charaktere so gegeneinander lehnen, und dann dachte ich, okay, das ist jetzt schon in diesen paar Sekunden viel besser, als was ich bisher von dir gesehen habe, Hansen-Löwe, und da, das ist halt dann immer die Fallhöhe, wenn du so einen Film machst, und das hätte ich mir dann vielleicht verspielter gewünscht. Ich weiß halt nicht, ob der Film im Film, also vielleicht kannst du mir das erklären, ob der Film im Film vielleicht eher wie ein Bergmann-Film ist oder der Film draußen drum, oder ob das verschiedene Arten, also wenn man jetzt sich viel mit Bergmann auskennt, erkennt man dann hier noch mehr drin? Das könnte ich mir natürlich vorstellen, dass ich vielleicht Referenzen nicht verstanden habe. Oder
ich weiß es auch nicht, weil mir geht's ähnlich wie dir. Ich kenne von Bergmann vielleicht 5, 6, 7 Sachen und mehr nicht. Und deswegen glaube ich auch, kann ich nicht alle Referenzen erkennen. Aber es war, wenn man so einen Film macht, dann muss der auch funktionieren, finde ich, für Leute, die jetzt nicht die absoluten Bergmann-Cracks sind, weil sonst bleibt es halt innerhalb eines sehr kleinen Zirkels und Kreises.
Und genau, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Und deswegen, ja, bin gespannt wieder. Also ich glaube, bei der Kritik ja ganz gut angekommen. Bin gespannt, da auf jeden Fall noch ein paar mehr Meinungen zu lesen. Mhm. Du hast einen Film gesehen, Compartment Number 6 heißt der.
Genau.
Kannst du dazu was erzählen?
Von dem Regisseur von diesem Boxerfilm Olly Mackey, der vor 4 oder 5 Jahren, glaube ich, in der Certain Regard einen Preis gewonnen hat. Der erzählt von einer jungen Finnin, die nach Moskau gekommen ist, um die Sprache zu lernen und anschließend Archäologie zu studieren. Und dann kam ihr die Liebe dazwischen. Sie hat eine Russin kennengelernt namens Irina und die hat ihr immer von Petroglyphen erzählt. Petroglyphen sind Steinbilder, also so Wandhüllenmalereien. Mhm. Und es gibt wohl in Murmansk, gibt es sehr berühmte, die 10.000 Jahre alt sind. Und diese Irina hat zu ihr gesagt, man muss die Vergangenheit kennen, um sozusagen die Zukunft oder die Gegenwart verstehen zu können. Und eigentlich war geplant, dass die beiden Frauen diese Reise zusammen unternehmen. Und dann sitzt eben diese junge Finnin allein im Zug. Wir merken oder ahnen, dass es so ein bisschen Schwierigkeiten innerhalb der Beziehung gibt. Und sie sitzt da mit so einem vollkommenen Vollidioten. Also so ein kahlrasierter junger Typ, der unerträglich ist, schon direkt zu Beginn der Reise schon gleich vollgesoffen und der sich ständig irgendwie lustig über sie macht und der wirklich strohdumm ist und sie eigentlich die ganze Zeit nur belästigt und ärgert und trotzdem entsteht irgendwie so eine Verbindung. Also die Reise von Moskau nach Murmansk dauert mehrere Tage. Es ist auch ein sehr komischer Zug, das Zugpersonal ist irgendwie, also alle Leute sind irgendwie völlig absurd in diesem Film und ja, es ist so die, letzten Endes auch ein Reisefilm und auch ein Film so über kulturelle Annäherung, kulturelles Verständnis, auch so ein bisschen eine Freundschaft, die Liebe ist vielleicht nur angedeutet, ja, ja, auch über Klassen. Schranken hinweg.
Das wollte ich jetzt fragen, das hatte ich nämlich auch mal so gelesen. Ist da, hat man da was?
Ja, ja, klar, sie ist halt einfach so eine Bildungsbürgerin und so eine, die interessiert. Und er ist völlig kulturfremd, ja. Und was, Petroglyphen, was soll denn das sein und warum soll ich mir so scheiß Wandbilder angucken? Trotzdem ist er derjenige am Schluss, der ihr dabei hilft. Nämlich genau, weil dieses Gebiet sehr schwer zugänglich ist und er setzt dann Himmel und Hölle in Bewegung und geht dann mit, ja. Und das ist dann irgendwie schon ganz rührend und du denkst, vielleicht ist dieser Vollidiot einfach nur ein bisschen bildungsfern und ansonsten total guter Typ. Ja, und genau. Man weiß nicht, ob diese gemeinsame Zeit, die sie miteinander verbracht haben, am Ende irgendwas hinterlässt oder irgendwie von Dauer ist, weil er hat ihr dann mit so einer ganz kindlichen Handschrift, hat er ihr zum Schluss so einen Zettel geschrieben und hat ihr, genau, er hat sie gefragt, was auf Finnisch ich liebe dich heißt. Und sie hat ihm stattdessen Ich fick dich draufgeschrieben und er hat dann halt dieses falsche Ich liebe dich auf einen Zettel geschrieben. Das ist irgendwie sehr rührend und trotzdem, ja. Nee, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Und in 10 Jahren trifft sich Richard Linklater wieder mit ihm.
Ja, genau, genau. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja.
Wie war das so geschrieben? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die sitzen die ganze Zeit in diesem Compartment, da wird wahrscheinlich sehr viel geredet, oder?
Genau, ja, er ist halt irgendwie, wie gesagt, er proletet eigentlich nur rum die ganze Zeit und dann gibt's immer mal wieder, irgendwann hat der Zug mal eine Nacht Aufenthalt und dann nimmt er sie mit zu einer Freundin, die sich dann irgendwie als ganz entzückende, belesene, ältere Dame rausstellt. Es gibt irgendwie einen jungen Finn, der auch auftaucht und der dann, der viel netter ist als dieser andere Typ, aber der ist eines Tages, der ist dann irgendwie bei einer Station plötzlich verschwunden, ihre Videokamera mit all ihren Erinnerungen an ihre Moskauer Zeit mitgenommen.
Oha.
Genau, also so. Es passiert immer wieder was Überraschendes. Aber es spielt schon sehr viel halt im Zug.
Ja. Aber klingt ganz spannend. Und wie es auch Standing Ovations, Matt Damon musste weinen, habe ich nur gehört, wie es Stillwater gewesen.
Stillwater fand ich überraschend gut. Das habe ich echt irgendwie nicht gedacht.
Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte, ist das so Taken in Ernst oder sowas? Also man sieht ihn da rumrennen, seine Tochter ist im Gefängnis, er muss irgendwas. Ja.
Also es ist natürlich ganz lose an die Geschichte von Amanda Knox angelehnt. Also diese amerikanische Studentin, die in Italien, glaube ich, in Verdacht geriet, jemand erstochen zu haben. Und wo es immer darum ging, war sie es nicht. Matt Damon spielt auch ein Proletenarbeiter auf einer Ölbohrinsel, der auch immer wieder als Bauarbeiter arbeitet und irgendwann relativ am Anfang packt er die Koffer und fliegt nach Marseille. Und wir merken plötzlich, der ist da nicht zum ersten Mal, der ist da ständig. Und zwar besucht er seine Tochter, die eben unter Mordverdacht im Knast sitzt in Marseille. Besucht er und sie setzt ihn im Prinzip auf eine neue Spur und er fängt an, so ein bisschen rumzurecherchieren. Aber da er natürlich nicht richtig Französisch kann und Marseille auch echt eine harte Stadt ist, irgendwann gerät er an eine Frau, eine Schauspielerin, die ihm hilft. Und eigentlich ist es ein, es ist in amerikanischen Filmen oft so, ah ja, dieses Europa und das ist irgendwie, ne? Und es ist aber, der Amerikaner ist völlig hilflos und ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, weil dieser Film Europa, Marseille, Frankreich ernst nimmt. Ja.
Ja.
Ja. Und das ist, ja. Aber es hat der Drehbuch der Thomas Bidegain, der Drehbuchautor von Jacques Audiard, ist halt ein Drehbuch mitgeschrieben. Und das merkt man einfach.
Ja.
Genau. Und es war erstaunlich schön. Tom McCarthy ist, habe ich auch gehört im Interview, total nett. Und es spielt die eine Schauspielerin mit, die wie heißt sie? Camille Cloton, die gerade im Kommen ist. Und zwar gibt es eine wundervolle Serie, Call My Agent. Spielt in einer Pariser Schauspielagentur. Da ist sie eine der Agentinnen. Und sie spielt jetzt eben die Schauspielerin, die mit Damon hilft.
Und man sieht so ein bisschen, also auch so ein bisschen eine Kritik vielleicht an dieser US-amerikanischen Haltung. Also er ist nicht der Held in der strahlenden Rüstung wahrscheinlich, sondern er wird auch dekonstruiert so ein bisschen. Das ist ja ganz interessant, weil nur, ich weiß nicht, warum ich diesen Taken vergleiche, aber Liam Neeson, das war doch auch in Frankreich. Also das ist doch auch seine Tochter bei Taken nach Frankreich und wurde dann da verschleppt. Und dann ist er, oh was, wo gehst du hin nach Frankreich? Gut, dann komme ich jetzt hinterher. Und das ist ja dann eine so richtige, witzige Spiegelung eigentlich.
Ja, genau. Also es ist auch irgendwie lustig, dass es gerade immer noch Frankreich ist. Mhm. Und ich vermute, ob man vielleicht so ein bisschen denkt, Frankreich ist so der größtmögliche Unterschied zu den USA, so kulturell. Möglicherweise. Also er kommt ja aus Stillwater, Oklahoma, was ein entsetzliches Nest ist. Und da ist Frankreich schon ein großer Gegensatz. Ja.
Und politisch, was will der mit diesem Film?
Ich weiß. Politisch hat der Film jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Aber es geht eigentlich schon um die Vater-Tochter-Beziehung, weil er irgendwie auch nicht so ein richtig guter Vater war und wie er sich aber auch wandelt und wie er sich anpasst und wie man diesem Menschen das, irgendwann wohnt er in Marseille, um seiner Tochter zu helfen, und das ist eigentlich eher so, schon auf einer persönlichen Ebene.
Ja.
Politisch ist da nicht so viel.
Auch um eine persönliche Ebene geht es bei Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi. Er war ja schon auf dem Festival in diesem Jahr auf der Berlinale mit Wheel of Fortune and, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Der aber auch ganz gut war. Und zwar hat er jetzt hier eine echt kurze Haruki Murakami-Geschichte. Drive My Car heißt die, aus diesem Band Männer, die keine Frauen haben oder so hieß der, glaube ich. Jetzt auf 3 Stunden ausgewälzt. Und das ist ganz interessant, weil wir hatten sowas ja schon mal so ähnlich bei Lee Chandongs Burning, der ja auch auf einer Murakami-Kurzgeschichte basierte und dann eben, glaube ich, 2,5 Stunden oder sowas war. Also wir wissen auf jeden Fall, es geht, das kann man machen. Und Hamaguchi zeigt hier, es geht auch in diesem Fall und es fühlt sich, also es ist interessant, diese Filme sind unterschiedlich, aber der Murakami kommt doch immer irgendwie durch. Also es geht immer um so einen ganz diffusen Verlust, um so ein Nachspüren nach einer Person, die vielleicht mal da gewesen ist, dann über den Kontakt mit jemand anderem, der die vielleicht auch kannte. Und das ist halt hier auch so ein großes Thema. In dieser Kurzgeschichte geht es eigentlich, ich habe gerade nochmal reingelesen, um einen Schauspieler, der eigentlich immer gerne zum Theater hinfährt, um da mit so einer Kassette seinen Text nochmal zu üben. Und der braucht jetzt aber aufgrund eines Unfalls, in der Kurzgeschichte zumindest, im Film wegen irgendwie der Theaterregeln, eine Chauffeurin, die ihn fährt. Und es ist hier eben so in diesem Film, dass er quasi den Text lernt, indem er mit seiner verstorbenen Frau spricht. Denn diese Frau hat die anderen Parts immer eingesprochen und dann immer Pausen gelassen für ihn und so sitzt er eigentlich immer im Auto und redet dann immer mit ihr. Und darum geht es ganz, ganz viel in diesem Film. Also wie Kunst und Verständnis durch Kommunikation und so ein Hin und Her entsteht. Zum Beispiel ist es auch so, dass es wirkt fast wie eine andere Murakami-Kurzgeschichte, dass seine Frau irgendwann immer nach dem Sex Ideen bekommt für Drehbücher und ihm dann anfängt, die zu erzählen. Und sie sind aber beide dann immer noch total stilllieferig und er weiß das dann aber am nächsten Tag meistens noch und erzählt ihr dann zurück, was sie ihm erzählt hat und dann baut sie daraus diese Drehbücher. Und so Und später ist es auch noch so, dass er dann andere Schauspielende wiederum coacht an so einem Konservatorium. Er ist halt auch ein großer Star und die wollen alle von ihm lernen und da auch verschiedene Arten des Spielens, des eher theaterhaften Sprechens oder eher authentischen Sprechens und sowas immer so hin und her gespiegelt wird. Der Film schaufelt sich aber immer mehr drauf. Es geht 3 Stunden eben und es kommen immer weitere so Nebenhandlungsstränge und Dinge, die vielleicht auch nochmal wichtig werden. Und ich habe auch manchmal dieses Problem, in einen leichten Sekundenschlaf zu kommen. Und das war bei diesen, also die letzte Stunde ist fast nur noch, Leute sitzen in dunklen Räumen und erzählen sich gegenseitig Geschichten von früher. Hier wird eher Murakami sehr viel erzählt, also mehr als in Burning, wo vielleicht eher noch durch Bilder, durch Bewegungen erzählt wurde. Also hier erzählen sich Menschen wirklich auch ihre Lebensgeschichte, aber es kriegt Hamaguchi trotzdem ganz gut hin. Ich würde sagen, der Film verliert sich so ein bisschen vielleicht zu stark im letzten Drittel, aber das ist einer, den man, glaube ich, sich noch mehrfach anschauen kann und darin suchen kann, weil sie auch eben so ein Chekhov-Stück da aufführen. Und weißt du, wenn er dann im Auto sitzt und mit seiner Frau diese Zeilen durchgeht, dann kannst du natürlich dich auch die ganze Zeit fragen, okay, wie stehen jetzt diese Zeilen, die besprechen, eigentlich im Bezug zu dem, was wir im Film sehen. Nur das habe ich auch manchmal das Ding bei natürlich fremdsprachigen Filmen, wo du das alles immer mitlesen musst, auch noch, was natürlich geht, aber so ab dem 5. Festivaltag ist es manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Durchdringt man nicht alles. Deswegen, ich finde, er macht es ganz gut. Vielleicht ein bisschen zu lang für manche, aber ist auf jeden Fall ein sehenswürdiger Film. Für mich aber jetzt nicht das vielleicht große Highlight, was wir nach Wheel of Fortune vielleicht erwartet hätten, aber ganz gut. Hast du noch irgendeinen?
Ja, also was mir bislang eigentlich am besten gefallen hat, war der norwegische Film von Joachim Trier, World's Worst Person. Der französische Titel trifft es eigentlich fast besser, Julie.
Auf den kommen wir witzigerweise jeden Podcast hier zurück. Ist ganz interessant, weil jeder nochmal rausholt. Ja, was mochtest du daran?
Ich mochte total die Figuren. Alle miteinander, die Art und Weise, wie...
Übrigens, der Comiczeichner aus dem Film ist ja dann in Bergman Island auch wieder der Love Interest gesehen. Da habe ich mich auch gewundert, dass er dann nochmal wieder vor...
Genau, weil der eigentlich ein bisschen charismafrei wirkt. Ne?
Mhm, ja.
Aber nee, an dem Film hat mir total viel gefallen. Also die Souveränität, die ganze Erzählhaltung, ist auch also dieses chaotische Leben in so streng zu gliedern in die Kapitel. Auch die Souveränität, mit der der Film Tempowechsel, atemberaubende Tempowechsel vornimmt, mal ist es total gerafft und dann geht es wieder total ins Detail. Es hängt sich auch an so einem Detail auf. Es war einfach eine große Souveränität, hat mir sehr viel Freude gemacht, ja.
Ja.
Wie kam er denn bei den anderen weg?
Ganz gut eigentlich, ja. Also ich glaube, bei Kritik.de im Podcast fanden sie, dass die Frau so ein bisschen die Nebenfigur hier eher war und sie eher sich um die Männer geredet hat. Ich hatte das übrigens auch bei Bergman Island, man schaut ja dann immer, was sind eigentlich so Themen, die sich durch so ein Festival ziehen. Und es geht ganz stark um die Entstehung von Kunst in vielen Filmen oder sogar um Film. Also bei Bergman Island schreiben sie ja die Drehbücher, bei The Souvenir Partout wird ein Film gedreht. Bei diesem Film versucht sie ja auch noch ihre künstlerische Ader zu finden und strauchelt mit diesen Männern. Bei Drive My Car wird ein Theaterstück aufgeführt und so weiter nach einem Drehbuch, das die Frau geschrieben hat. Also das ist wirklich etwas, was wir ganz, ganz oft hier tatsächlich sehen. Und genau, das haben wir, glaube ich, gesagt, dass es vielleicht ein bisschen mehr noch um sie hätte gehen sollen. Aber ich mochte auch, dass sie so eine Leerstelle bleibt und durch ihr Schauspiel eher so den Charakter ausfüllt und gar nicht durch... Genau. Information, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ne?
Ja.
Muss man auch erstmal schaffen.
Genau, ja, weil es ja auch darum geht. Also es geht ja um Selbstfindung und wer bin ich und vor allen Dingen also, und ich merke das, ich hab 2 Töchter, die eine ist jetzt irgendwie Anfang 20, da geht es irgendwie ganz stark darum, wer bin ich auch anhand dieser Möglichkeiten, die ich habe. Ja? Und das ist ein Thema, das ist der Film, das ist jetzt nicht vielleicht, wo man sagt, das ist jetzt das weltbewegende Thema, aber es hat jeder. Jeder geht durch diese Phase durch und ich habe das lange nicht so gesehen. Also so überzeugend auch auf der Leinwand wie jetzt gerade in dem Film.
Ja, spannend auf jeden Fall, dass der so lange bei vielen noch irgendwie im Gedächtnis ist. Einen erzähle ich dir noch, weiß nicht, ob du den gesehen hast, Intrigalde von Radu Muntean.
Nein.
Radu, wir hören, ist es wahrscheinlich die rumänische Welle, die immer weiter rollt und sie haben mich wieder ausgetrickst, die Rumänen, habe ich gemerkt in diesem Film, weil ich dann zwischenzeitlich so genervt und so gelangweilt von diesem Film war und überhaupt nicht verstanden habe, wo wollt ihr hin, was wollt ihr aussagen? Und dann wirklich die letzten beiden Shots sind gekommen und ich dachte, ach so, jetzt habe ich es, glaube ich, besser verstanden. Es geht um entweder eine NGO oder eine Regierungshilfstruppe, die in Rumänien durch die rumänischen Berge fährt und da so Hilfsgüter hinbringen soll. Also einfach so Säcke, wo Chips und Essen und ein paar Getränke und sowas drin sind, einfach weil das eben eine sehr arme Gegend ist. Und am Anfang hast du auch noch sehr viel mit Untertitellesen zu tun und ganz viele Leute wirren da durch Dörfer und du weißt gar nicht, wer sind eigentlich unsere Hauptfiguren, worum geht's eigentlich? Und dann fahren die in so einem Jeep, 3 von diesen Hilfsarbeitenden, immer weiter in die Berge hoch und treffen auf so einen alten, hutzligen Bergopa, der dann sagt, ja, ich arbeite da bei so einer Mühle und da könnten wir ja mal hinfahren und so weiter. Und dann nehmen sie ihn mit. Und dann bleiben sie aber im Schlamm stecken. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Wir haben keinen Empfang mehr. Sagt der alte Mann überhaupt die Wahrheit? Der war sehr verwirrt. Der ist jetzt scheinbar schon mal vorgegangen. Was machen wir jetzt? Dieses Auto funktioniert auch nicht mehr so richtig. Ah, da kommen zwei mit so einem kleinen Auto. Die können uns vielleicht rausziehen oder vielleicht können wir irgendwie mit dem Trecker erreichen oder so. Mhm. Und dann wird der Film echt eine Tortur eigentlich, weil wir ewig lang diesen Prozess sehen. Wie kriegen wir das Auto aus dem Schlamm? Wie können wir jemanden erreichen? Ach, ja, der alte Mann hat uns zwar hier in die Irre geführt, aber vielleicht müssen wir den jetzt doch nochmal mitten in der Nacht mit Taschenlampen von dieser Mühle wieder zurückholen und so weiter. Und dann siehst du wirklich ewig, wie das dauert, wie sie diese Nacht verbringen. Und dann ganz erst am Ende merkt man, dass es eigentlich um die Frage hier, glaube ich, geht, wem eigentlich überhaupt geholfen wird von staatlichen Strukturen, wer etwas wert ist, für wen etwas nur eine schlimme Nacht ist und für wen sowas eigentlich das ganze Leben ist und sich nie jemand in diese Gegenden eigentlich hinbegibt. Und es dauert echt, weil einen selber auch dieser alte Mann total nervt und erst der Film am Ende so ein bisschen mit so ein paar Kameraeinstellungen und Ideen auf einmal ganz stark Partei für ihn ergreift. Und gleichzeitig ist der Film aber auch super lustig. Also als sie wirklich da ewig lang feststecken und diesen alten Mann und irgendwann setzt er sich ins Auto und sagt dann einfach so, ja, hier, fahr doch jetzt los. Und die stecken halt da offensichtlich halt immer noch im Schlamm und das ganze Kino hat gejohlt. Also es ist wie dieser kühle Blick, glaube ich, der rumänischen neuen oder alten Welle, den wir haben, der auch immer ja so ein bisschen was Ironisches hat. Aber auch hier, also es ist nicht mein Lieblingsfilm des Festivals, aber es war trotzdem witzig an mir selbst zu beobachten, dass ich dann verstanden habe, okay, ich sollte auch leiden in der Mitte des Films, weil das erstmal zeigen sollte, wie strapaziös dieser Prozess ist, den die durchmachen. Aber das ist selbst das Leid, was ich jetzt verspürt habe oder was die verspürt haben, ist gar nicht das, um das es in dem Film geht. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Ja. Und wollen wir noch kurz über Benedetta reden?
Klar, sag doch nochmal hier, Benedetta, wie fandst du den? Sag mal, dass du den furchtbar fandest, weil alle anderen fanden ihn eigentlich ganz gut.
Ich fand ihn streckenweise tatsächlich furchtbar, ja.
Okay.
Also ich habe es irgendwie... Warum? Weil der Film irgendwie ein ganz komisches Frauenbild, auch ein ganz komisches Bild von weiblicher Sexualität hat. Also es ist irgendwie Nonnen, die plötzlich entdecken, dass andere Nonnen Brüste haben. Das ist irgendwie eine ganz komische Vorstellung. Ich fand ihn, ich weiß gar nicht, es soll irgendwie unglaublich religionskritisch gewesen sein. Das habe ich nicht gesehen. Also wenn, dann wurden allenfalls religiöse Strukturen kritisiert, aber nicht Glaubensinhalte an sich. Ja. Ja, und es war halt irgendwie so das übliche, der Versuch halt sehr juicy zu sein, aber irgendwie finde ich das bei Verhoeven, das manchmal auch einfach ein bisschen in eine unangenehm klebrige Altherrenart abrutscht.
Also das muss man ihm, glaube ich, auf jeden Fall vorwerfen, dass er das nicht jetzt besonders feinfühlig inszenieren kann. Nur die Frage ist dann halt, wollte er das wirklich eigentlich mit diesem Film? Und wenn er das nicht wollte und es eher um den Schockeffekt ging, das habe ich mich jetzt tatsächlich nochmal gefragt zu den letzten Tagen, waren das dann wirklich eigentlich so die Schockmomente oder waren die nicht vielleicht sogar doch ein bisschen zahm am Ende? Ich glaube, ich mochte halt, dass er so nochmal in diesem Spätwerk in diese trashigere Richtung geht, nachdem er mit Elle so ernsthaft geworden ist, finde ich es eigentlich ganz, ganz gut. Aber ich kann auf jeden Fall, also wenn man sich dann eine intelligente, lesbische Non-Liebesgeschichte von erhofft, dann ist es auf jeden Fall nicht der richtige Film.
Nee, das nicht. Genau. Ja. Aber ich habe auch gehört, dass er eigentlich ziemlich überwiegend gut angekommen ist. Könnte so ein bisschen die Frage stellen, warum sowas im Wettbewerb läuft. Aber das frage ich mich bei Moretti ehrlich gesagt auch.
Weil Kann doch seine Schäfchen hat, oder? Und wenn du einmal irgendwie dann so hier bist, also...
Ja, aber das ist halt auch ein bisschen lang. Also das finde ich gerade jetzt bei Moretti, da weiß ich ganz genau. Ich weiß gar nicht, ob die den Film sich richtig angeguckt haben oder ob dann Nanni nicht irgendwie sagt, hey, ich habe einen neuen Film und das ist dann so automatisch gebucht. Ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen...
Ja, im Deutschlandfunk... Kultur bei Patrick und Susanne bei Vollbild haben sie auch mal so einen ganz kurzen Beitrag gemacht, warum so wenig deutsche Filme eigentlich hier im Wettbewerb sind. Und eine Antwort war, weil die Berlinale auch viele gezogen hat, also die guten Deutschen sich natürlich auch holt. Aber weil Leute in Cannes halt meistens Deutsche nicht mit ihren Erstlingsfilmen überhaupt vertreten sind. Und das musst du eigentlich hinkriegen. Du musst eigentlich schon mit deinem Frühwerk hier rankommen und dann bist du quasi immer gebucht. Und ich glaube, wenn jetzt eine neue Regisseurin oder neuer Regisseur so einen Film wie Benedetta machen würde, never ever würde man den annehmen und hier zeigen. Nee. Aber gerade deswegen finde ich es ganz gut, dass man gesagt hat, okay, Verhoeven ist es, wir nehmen ihn mal rein, weil das immerhin so dieses Festival einerlei ein bisschen aufmischt.
Ja, klar, genau. Und es hat natürlich auch so ein bisschen diese Attitüde, hey, wir trauen uns auch was. Und man braucht ja immer einen sogenannten Skandalfilm, ja.
Ich bin mal gespannt, wie Titan noch wird, weil das fehlt mir noch ein bisschen. Mir fehlt eigentlich neben Benedetta noch so ein bisschen, und Leos Carax hatte das auch in Teilen, aber noch mal so ein bisschen die Brachialität, die Gewalt, der Sex, dass da geht noch was, glaube ich, in diesem.
Und da habe ich auch, da ist eigentlich auch Titan meine größte Hoffnung.
Ja. Wann gucken wir den morgen wahrscheinlich, ne?
Morgen, genau.
Ja. Und gleich Wes Anderson? Gleich Wes Anderson. Da hört ihr dann morgen von uns mehr. Ansonsten natürlich könnt ihr den Podcast abonnieren, finanziell unterstützen, falls ihr mehr solcher Festivalberichterstattung wollt. Uns auf Instagram folgen, ich mache da viele Stories, und natürlich Kinozeit lesen.
Genau.
Danke, Joachim.
Ja, gerne.
Tschüss.
Ciao.